wenn du dich als Unternehmer jedes Jahr über horrende Abschlusszahlungen deiner Einkommensteuererklärung ärgerst, dann solltest du den folgenden Podcast hören. Denn Andi und ich überlegen gemeinsam, woran es liegen könnte, wenn Abschlusszahlungen zu hoch bzw. die Vorauszahlungen zu niedrig waren. Dass es mehr Gründe gibt, darüber nachzudenken, wie die Vorauszahlungen zu bemessen sind und warum es theoretisch auch am Mandanten selber liegen kann. Von daher, bleib dran und hör's dir an.
Tax in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Alle sprechen davon, dass du vom Selbstständigen zum Unternehmer wachsen musst. Aber bist du wirklich bereit zu leiden und zu ernten? Wir sind Andi und Bernie, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater und allem voran Selbstunternehmer. Und wir zeigen dir Wege auf, um dein Business kaufmännisch planvoll auf Erfolgsspur zu bringen. Aus der Sicht und mit der Erfahrung von zwei Kanzleiinhabern, die diese Transformation im eigenen Unternehmen selbst gemeistert haben und viele Mandanten bei diesem Weg begleiten, währenddessen wir die Steuern machen. Lass dich inspirieren, wie das Notwendige mit dem Gewinnbringenden vernetzt werden kann. Aus einer Hand. Viel Spaß bei der heutigen Folge von Tax in Tacheles.
Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Willkommen zurück zum Podcast Tax in Tacheles, der Podcast für Unternehmer mit dem Mindset von heute. Und wir wollen heute sprechen über Vorauszahlungsmanagement, weil es uns wichtig ist, und das haben wir auch festgestellt, euch auch vor allem wichtig ist, dass man seinen nicht nur monatlichen Cashflow, sondern auch seine am Jahresende zu erwartende, ich sage jetzt mal provokativ, immer Steuernachzahlung, dass man halt weiß, wie hoch die ist, dass man das monitoren kann und dass das oft immer dazu führt, dass es zu Unstimmigkeiten von Steuerberater und Mandant kommt. Ja, und dafür haben wir uns ein paar Themen, ein paar Stichworte überlegt und da würde ich sagen, starten wir.
Genau, das ist so ein merklich so ein Thema, was über jedem Unternehmer so schwebt, so als kaum planbare Unbekannte. Kommt da jetzt die Steuerbombe am Jahresende auf mich zu oder habe ich vielleicht zu viel vorausbezahlt? Wie viel ist von der Kohle auf dem Konto jetzt eigentlich mir? Oder im Worst Case, hoffentlich kommt da jetzt keine Steuerbombe, weil ich könnte sie gerade gar nicht zahlen. Was gibt's da für Möglichkeiten? Das adressiert ja eigentlich im Grunde fast jeder Unternehmer. Und das rührt ja immer daher, dass, ja, das wird ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Jetzt mal kurz übernehmen, mein Mikro ist runtergefallen.
Stiefmütterlich
behandelt. Ja, mir sind meine eigenen Vorauszahlungen eingefallen.
Ja. Da rutscht mir auch das Herz in die Hose.
Ja. Im Ernst, das ist ja so ein Thema, was immer leider oft so ein bisschen nebenbei läuft und ganz oft auch zu großem Unmut führt und so ein unkalkulierbares Risiko für den Unternehmer ist. Ne? Ich habe jetzt Kohle, kann ich investieren? Nee, kann ich nicht, weil ich weiß gar nicht, was ich davon vielleicht für die Steuer zurückzahlen muss. Und da gibt's ja auch durchaus so technische, oder der Versuch von technischen Lösungen, so in der Karo-Einfach-Variante, pack einfach x Prozent vom immer weg. Oh, das ist natürlich so ein Hammer drauf, also besser als nichts. Ne? Das ist sicherlich besser als zu stehen und zu sagen, wie viel muss ich denn nachzahlen? Können tue ich übrigens null. Ja, da ist man der häufigste Weg in die Bildung eines Investitionsabzugsbetrages, der für was anderes eigentlich gedacht ist.
Boah, was hast du mit der Kohle gemacht? Im Robinson-Urlaub auf Kost zwei Wochen versenkt. Ja.
Da muss ich, wie hieß der George Best?
Ja, genau.
Die Hälfte der Kohle habe ich für das kann man hier nicht sagen.
Ja, kann man nicht sagen.
Für Frauen. Ich halt so genau, ihr kennt den Spruch. Ja. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Wie kann man der Lage Herr werden? Also wie kann man diese Unsicherheit, das ist ja auch oft tatsächlich ein steuerbarater Wechselgrund, wenn da so eine Bombe kommt. Also wird ja ganz oft vorgetragen, boah, das kam so aus dem Off hier irgendwie 30.000 Euro, das hat mich fast von den Beinen geholt und das so geht's ja nicht. Und da haben die auch recht, finde ich, wenn die das so vortragen. Das ist schon Teil unseres Jobs, da ein Auge mit drauf, mindestens ein Auge mit drauf zu haben, finde ich.
Also wenn das so, also ja, hast du vollkommen recht. Allerdings finde ich persönlich, muss man da auch ganz oft immer noch unterscheiden. Also aus dem Off, wenn du jetzt, keine Ahnung, 300.000, 400.000 Euro Gewinn gemacht hast und davon nichts vorausbezahlt hast, dann muss ich sagen, kann man dem Steuerberater einen Vorwurf machen. Man muss sich aber selber an ein, ich sag mal, ordentlichem Gewissen an Kaufmann appellieren. Also da muss doch irgendwas von weg. Ne? Also das ist leider so. Da kriegt man durch Steuergestaltung bestimmt auch irgendwas hin, aber vom Grundsatz her muss jeder, der wirtschaftlich am Wirtschaftsleben teilhat und teilnimmt, muss wissen, dass er Steuern zu zahlen hat. Also jetzt mal so gesagt. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn du jetzt sagst, 30.000 Euro wäre die Nachzahlung, in dem Beispiel zu bleiben, die Nachzahlung, die da gezahlt wurde, dann ist das ja oft aus Mandanten- und Laiensicht so, boah, das hätte mich 30.000 Euro gekostet. Und wenn du da mal reinhörst, sind das, keine Ahnung, ne, 10.000 Euro, jetzt mal als Beispiel für 19, 10 nachträgliche Vorauszahlungen für 20 und 10 nochmal für 21 oder sowas. Dann ist das nicht die Nachzahlung für das eine Jahr, sondern oft auch was, weil dann längere Zeit nichts abgegeben wurde. Also, was ich damit sagen will, berechtigte Kritik, ja, aber da muss man schon immer differenzieren. Das kann ja auch auf, wie soll ich sagen, auf zwei Schultern aufgebaut sein. Vielleicht hat der Mandant ja auch längere Zeit nichts abgegeben oder der Steuerberater hat gepennt. Also die Sachen gibt's ja beide.
Ja, das ist so dieses Verantwortung an der Tür abgeben. Ne? Das ist ja oft, und das finde ich sträflich, die Einstellung, dass ich habe einen Steuerberater dafür, dass der mir die komplette Verantwortung da auf dem Bereich abnimmt. Das ist nicht so. Das ist eine Zusammenarbeit.
Ja.
Und wenn ich würde meinem Arzt auch keinen Vorwurf machen, wenn ich da hingehe und sage, ich habe 30 Kilo zugenommen, weil ich im letzten Jahr jeden Tag Kuchen gefuttert habe. Dann muss mir doch mal einer sagen, dass ich dann fett werde.
Ja, mir tun die Knie weh.
Ja, ich kann nicht mehr. Wie muss mir doch mal einer sagen? Genau, so funktioniert's halt nicht. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch die Fälle, wo dann die Kanzleien völlig überlastet sind oder da der Prozess nicht steht und dann die Abschlüsse viel, viel, viel zu spät gemacht werden und dann sich diese, ja, aus Mandantensicht, ist das ja, welche Jahreszahl an dem Kind Steuernachzahlung steht, ist dem ja Laterne. Mhm. Also ob das jetzt 30.000 Euro für 2019 sind oder für 19 und nachträgliche Vorauszahlung 20 und angepasste dann im laufenden Jahr, denn für den stehen da 30.000 Euro, wenn der den nicht hat, hat der Thema.
Ja, aber vielleicht lass uns doch da mal schon mal direkt einsteigen, das nochmal zu erläutern, wie viele was es überhaupt für Vorauszahlungen gibt, weil ich glaube, auch das ist ja vielen gar nicht so bewusst. Also jetzt bezogen auf, es gibt ja, jetzt bei der Gewerbesteuer jetzt abweichend, aber es gibt ja in der Ertragssteuer die 4 bzw. 5 Vorauszahlungen im Jahr. Also ich sage jetzt mal im März, im Juni, September und Dezember.
Eigentlich müssen wir es nach Steuerarten noch strukturieren. Ne?
Theoretisch, wenn du jetzt noch die Umsatzsteuer mit dazu nimmst, das müsste man ja auch noch nennen. Aber auf was ich jetzt hinaus will, ist eigentlich diese 5. Vorauszahlung, die finde ich persönlich ganz oft vom Mandanten nicht gesehen wird. Und zwar die nachträglich zum 31.03. des Folgejahres. Weil, ne, nehmen wir mal an, wir sind jetzt in unserem Prozess. Wir schauen uns ja mit der September-FIBU, die dann meistens im Oktober oder maximal Anfang November erstellt wird, schauen wir uns ja an, wie viel ist das, ne, wie ist das Jahr gelaufen? Wie viel sind, wenn 9/12 um sind, was ist da rausgekommen? Kann man da, muss man da anpassen? Das ist ja schon so, wie soll ich sagen, der erste Gradmesser, der erste Wegweiser, Kompass, den wir da stellen. Und dann gibt es aber ja auch, und das ist vielleicht auch, ich denke an eine Mandantin, die gerade zum Dezember die Hälfte ihrer ganzen Rechnungen schreibt, dann gibt es ja auch Geschäftsmodelle, wo der Dezember ganz anders wird und ist als die restlichen 11 Monate. Und da muss man ja auch sagen, kann man dann in der FIBU, vielleicht dann Ende Januar, Anfang Februar gemacht, dann kann man ja auch sagen und sagt, pass auf, ich mache jetzt nochmal eine Anpassung der Vorauszahlung zum 31.03., damit ich mir dann, wenn ich dann auch das Jahr dann quasi komplett gesehen habe, nochmal ein Jahr, wenn ich jetzt den 28.02. als Abgabe der, in dem Falle Einkommensteuer oder Ertragssteuererklärung nehme, Zeit lassen kann, um mir entweder eine Vorauszahlung oder eine Abschlusszahlung dann anzusparen oder die Gewissheit zu haben, dass ich da nicht mehr viel zahlen muss.
Ich glaube, das ist das größere Thema, was da im Kopf passiert. Ne? Dann weiß, also wenn man sie zumindest anpasst, dann kurz nach Ablauf des Jahres. Es gibt ja den Fall, den du gerade meinst. Ne? Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich schreibe meine Rechnungen erst im Dezember. Manchmal ist man da aber auch fremdbestimmt, dass der Auftraggeber sagt, hau mir jetzt bitte Rechnung drüber. Ich hab hier noch Budget, sonst ist das nächstes Jahr weg. Dann gibt's die Geschäftsmodelle, im nächsten Jahr wird die Versicherungsprämie teurer, die haben auch ein Jahresendgeschäft. Dann gibt's die Geschäfte, die irgendwie Weihnachtsgeschäft, also das kann man nicht einfach im September immer sagen, durch 9x12. Also das ist linear, geht das daneben. Und ich merke, man muss auch ganz deutlich rüberbringen, wenn man das versucht hochzurechnen, muss man den Leuten 25 Mal sagen, ich gucke auch ein bisschen in die Glaskugel, ich treffe das garantiert nicht auf eine Nachkommastelle. Ne? Also das ist der Versuch, da irgendwie näherungsweise ranzukommen. Und die Steuer wird am Ende des Tages ja auch nicht mehr oder weniger. Es geht einfach nur darum, dass man weiß, was ist mir und was ist den anderen.
Ja, das ist übrigens auch ein ganz guter Punkt, der mich manchmal auch ein bisschen ärgert und vielleicht auch sogar traurig macht, dass man da wirklich mit so einem Hellseher verglichen wird. Also ich habe das auch gehabt, da hat jemand 300.000, 400.000 Euro Einkommen und bekommt dann nachher den Bescheid und muss 4.000, 5.000 Euro nachzahlen. Wo ich auch denke, ja, ist natürlich jetzt nicht voll getroffen, aber bei der Höhe, das ist natürlich, also wenn es jetzt keine, ich sag mal, nicht selbstständigen Einkünfte sind, aber bei der Höhe, da ist es halt, da muss man halt auch mal so viel Kohle irgendwo liegen haben, dass man das auch bezahlen kann. Also das ist ja das, was du sagst, ich kann nicht hell sehen.
Wieder bei Selbstverantwortung in der, oder beim Podcast von vor, glaube ich, 2 Folgen, so, ne, kann man der Erwartung überhaupt gerecht werden? Oder beziehungsweise wie kommuniziert man so im Erwartungsmanagement, dass da kein Frust aufkommt, sondern ich ganz deutlich drüber schreibt, das ist eine Simulation. Mhm. Ja, und das wird man nicht, also die genaue Steuer weiß ich ganz am Ende, wir können uns da hoffentlich näherungsweise rantasten, und weil ich dich ja individuell als Fall kenne und du jetzt nicht irgendeine Nummer bist, wo das einfach nur so appmäßig durch 9x12 im Dreisatz simuliert wird, komme ich da auch schon relativ nah dran. Aber ganz klar, das kann auch daneben liegen. Hm. Aber mit der 5. Vorauszahlung kommt man, würde ich sagen, ja schon sehr nah dran.
Ja,
da ist der Abschluss sicherlich noch nicht ganz fertig. Aber wenn man die gewissenhaft simuliert, wenn das Jahr vorbei ist, dann würde ich mich sogar trauen, immer dann zu sagen, wir sind da schon jetzt recht nah. Also jetzt nage mich hier bitte nicht auf 500 Euro fest am Ende. Aber du kannst es auf jeden Fall ruhig pennen. Da kommt jetzt keine, ne, da kommt jetzt nichts, was total unerwartet irgendwie aus dem Off kommt.
Unter der Voraussetzung, die wir aber ja meistens erfüllen, dass wir eine ordentliche Buchhaltung haben. Na, also wenn wir die Buchhaltung nur für Umsatzsteuerzwecke abgeben würden, dann würde ich sagen, ist das manchmal vielleicht doch nicht so, aber mit dem Anspruch, den wir haben, auf jeden Fall.
Und da sind wir natürlich auch wieder fremdbestimmt, ne? Weil wenn wir nicht ordentlich beliefert werden, kriegen wir auch keine ordentliche Buchführung hin, dann haben wir keine ordentliche Grundlagen, können wir die Vorauszahlung auch nicht. Das hängt ja leider bei uns alles immer so, das ist ja nicht der gelbe Zettel, der vom Monitor abfällt und dann hat sich das Thema auch von selbst erledigt, sondern leider kommt ja in der Steuer alles immer wieder auf den Tisch. Genau, da sind wir auch, ne? Da muss über allem immer eine ordentliche Zusammenarbeit da sein. Und ich glaube, das wird auch von also Kanzleiseits auch zu wenig an. Also der Wunsch ist immer da. Wir sehen ja auch oft, also jeder Verkäufer sagt uns ja zu Recht immer, ihr seid die schlechtesten Verkäufer auf der ganzen Welt. Ne? Weil wir versuchen das irgendwie, weil wir denken, ja, der Mandant will ja auch ein bisschen Budget sparen und das soll ja alles nicht so teuer werden im Honorar, entscheiden wir dann quasi für den Mandanten, den machen wir jetzt nicht nochmal, da muss er ja noch mehr Geld bezahlen. Mhm. Eigentlich müssen wir am Anfang ganz klar fragen, ne, du kommunizierst mir hier eine Ungewissheit, die nervt dich, das kann ich da nachvollziehen. Und da kannst du ja auf der einen Seite dieses, das soll mich nicht von den Beinen reißen. Das sind ja auch immer so die Fälle, wo man sagt, überleg mal ein bisschen mit, wenn du so viel Geld verdienst, da wird auch eine Steuer entstehen. Also Verantwortungsstichwort. Auf der anderen Seite aber auch, die Leute wollen ja vielleicht mit der Kohle auch einfach mal investieren und wollen, wenn die irgendwo anlegen, wo die halt ohne Verlust nicht so flexibel rausziehen können, ja. Ist das ja auch für die ein absoluter Benefit, so, wenn wir denen valide sagen, plus minus x Euro ist das jetzt dir. Punkt. Kannst du?
Also das ist übrigens ein Thema, da würde ich eigentlich gleich noch drauf kommen, aber das passt, glaube ich, hier besser. Gerade im Vermietungsbereich ist das, was du gerade genannt hast, ja ein Riesenthema. Also ich denke jetzt gerade an den Fall, wo du eine Immobilie erworben hast, ne, und die 3 Jahre nach den anschaffungsnahen Herstellungskosten dir das anschauen musst. Ne? Also wie viel darf ich tatsächlich nach der Investition in das Gebäude investieren, damit es gerade Erhaltungsaufwand ist und keine Anschaffungskosten. Und da kann man mal sehen, dass quasi, deshalb hatte ich ja auch gedacht, dass wir die Folge Vorauszahlungsmanagement nennen, weil da muss man tatsächlich managen, weil da muss man genau gucken und das erfordert ja auch sehr viel Aufwand im Vorhinein. Ne? Also bei einer Immobilie ist es vielleicht leicht, aber was ist denn, wenn du beispielsweise durch eine ich sag mal, Erbschaft oder was auch immer mit, oder einer Teilschenkung, ne, wo du auch was gezahlt hast, mehrere Immobilien nimmst, mit Fußstapfen, Theorie etc. Da muss man ja, und das wollte ich damit ausdrücken, da muss man im Vorfeld sehr viel auch arbeiten, auswerten, kalkulieren, um halt einem Mandanten dann sagen zu können, wenn du über diese Schwelle kommst und das zu Anschaffungskosten führt, dann hast du quasi dein Ertragspotenzial, was du eigentlich durch Erhaltungsaufwand mindern wolltest, in Anschaffungskosten investiert und dann musst du nachher die Steuer trotzdem noch zahlen. Also das ist ja mal nicht so, ihr rechnet da durch, wie du eben sagtest, durch 9x12, das ist ja bei weitem nicht so.
Und das ist ja dann unser Job, den Leuten zu sagen, Achtung, ne, folgende Fallstricke gibt's, ne? Und das kann ja Liquiditätsprobleme. Wenn ich 100.000 Euro in so eine Bude reinpumpe und gehe davon aus, dass die sofort meine Steuer mit, sagen wir mal, 40% mindert, also ich 40.000 Euro liquide daneben plane und wir dann nachher sagen, ah, sorry, das waren jetzt aber, das gibt so eine steuerliche Besonderheit innerhalb der ersten 3 Jahre und du diese 100.000 Euro musst du jetzt leider auf 50 Jahre abschreiben. Das heißt also, das mindert deine Steuer fast gar nicht, also nur über die Laufzeit, also ein 50stel von dem, was du geplant hast, dann ist halt ein Gap. Und dann bin ich der Meinung, das ist die Aufgabe vom Steuerberater, da wird ein Objekt gekauft. Also der Mandant muss uns sagen, ich kaufe ein Objekt. Wenn das schon alles passiert ist, wie das ja oft, dann ist es zu spät.
Ja.
Also ich kaufe ein Objekt, gibt es irgendwas zu beachten? So, das wäre die Aufgabe vom Mandanten in einer guten Zusammenarbeit. Dann muss die gute Kanzlei im Idealfall einen QM-Prozess haben und ein paar Sachen. Ist das ein Kauf unter Fremden? Ist das ein Kauf irgendwie in einem Näheverhältnis? Ist das eine Schenkung? Ist da noch ein Darlehen drauf? Ist das eine Erbschaft? Also Fußstapfentheorie, bevor wir die nicht Steuermenschen abhängen, ist quasi, gehe ich quasi in den Fußstapfen meines Rechtsvorgängers weiter, was die, zum Beispiel die Abschreibung betrifft, oder entsteht da was Neues und in Abhängigkeit davon muss dann geplant werden. Das ist ja auch kein, das ist jetzt kein Ultra-Hexenwerk, ne, wenn man das einmal durchstrukturiert. Wenn man es nicht macht, kann's halt knallen.
Mhm. Ja, kommt ein bisschen auf die Anzahl der Gebäude an, ne? Also das kann schon etwas schwerer werden, aber ja, vom Grundsatz her hast du recht.
Ja. Und da, eigentlich wie alles, ne? Also mal so eben nebenbei und einfach so geschehen lassen, dann ist auf jeden Fall nicht mehr, also dann ist es kein Management mehr, sondern ist Zufall. Dann geschieht's halt irgendwie, ne? Und wenn es halt scheiße geschieht und man eben nicht irgendwoher dann einen Sponsor hat oder gute Rücklagen, gerade wenn ich der bin, der in Immobilien investieren will, dann will ich ja gerade aus Kohle Steine machen, da will ich ja wissen, wie viel ist da von mir und wenn ich da so richtig daneben liege, ja, dann wird's eng, ne?
Ja.
Und dann muss ich bis hin zu, ich muss die Bude jetzt wieder innerhalb der Spekulationsfrist verkaufen, weil ich meine Steuer nicht bezahlen kann.
Ja, das wäre Worst Case.
Also das
vielleicht noch mit Verlust.
Also als Versicherungsverkäufer könnte ich jetzt mal jetzt die Story aufmalen, wie der kleine Junge mit dem Roller an die Tankstelle fährt, wie die Luft fliegt und es dafür eine Haftpflicht gibt. Aber die Haftpflicht, Steuerberater ist ja einfach, wir müssen das vorher wissen und dann muss der Steuerberater den Ball auch aufnehmen und sagen, es gibt folgende Fallstricke. Lieber Mandant, tut mir leid, ich brauche dich jetzt mal eine halbe Stunde, muss mir noch ein paar Fragen beantworten, dann kann ich dich beraten, dann können wir planen.
Hm. Ja, war mir wichtig, dass man das halt auch nochmal bespricht. Vielleicht auch noch in dem Zuge, dass das andere Thema, wo ich vorgestern auch nochmal drüber gefallen bin, die Problematik aus Voraussagen für Einzelunternehmer und Personengesellschaftsgesellschaft her. Weil das ist ja auch sowas, wo man den Mandanten halt einfach nochmal klar machen muss, dass es, wenn ich, ne, ich bleibe jetzt mal beim Einzelunternehmen, also wenn ich mein eigener Chef bin und auch für die eigene Wirtschaftlichkeit in Anführungszeichen verantwortlich bin, dann kann ich relativ einfach mein Ergebnis hochrechnen. Wenn ich jetzt in der Personengesellschaft bin und dann am Ende des Jahres einen Gewinnanteil zugeteilt bekomme, könnte man meinen, ja, kann ich in gleicher Weise, wenn wir dann zu zweit oder zu dritt wären, auch wie beim Einzelunternehmer. Aber da muss man ja sagen, das ist ja nicht ganz richtig. Also es gibt ja auch Fallstricke. Ich denke gerade an beispielsweise Beschäftigte, also Gesellschafter und dann Beschäftigte einer Personengesellschaft. Also dass man, das war der Fall von vorgestern, dass man ja auch Menschen in so einer Personengesellschaft hat. Ich nehme jetzt mal an, wir machen eine Dreier-Personengesellschaft. Da haben wir zwei, drei Kommanditisten, zwei sind geschäftsführend tätig und so eine dritte, die hängt dabei und die kann ich so richtig gut. Also ob das jetzt Mann oder Frau ist, mal komplett dahingestellt, die kann nicht so gut mit Geld umgehen und gibt's häufiger aus. Dann kann es ja auch passieren, dass ich am Ende des Jahres einen Gewinnanteil zugerechnet bekomme und das Geld schon ausgegeben habe. Und da habe ich halt auch überlegt, ob man das auch nochmal vielleicht bespricht bei denen, jetzt bin ich bei deinem Beispiel von vorhin, ob man dann sagt, leg jeden Monat von dem, ich sag mal, Gesellschafterverrechnungskonto 1.000 Euro weg oder was auch immer, 30%, 40%, oder vielleicht nutzt man auch die Möglichkeit, sich tatsächlich in ein Anstellungsverhältnis zu begeben. Zwar mit der, muss jeder klar darüber sein, vielleicht auch mit der Maßgabe der Umsatzsteuer dann tatsächlich abzuführen, weil es sich mit Leistungsaustausch etc. Um dann umsatzsteuerlichen Sachverhalt handelt, aber auf der anderen Seite mit der Gewissheit, ähnlich eines Arbeitnehmers dann auch Vorauszahlungen aufgrund der Lohnsteuer zahlen zu können.
Das ist ein super Beispiel dafür, wie eigentlich immer bei uns, das ist halt höchst individuell. Also ich gucke mir auch, wenn ich Vorauszahlungen mit Mandanten manage, immer genau an, was das für ein Typ. Was gibt den, da weiß ich, der wird das nicht ausgeben.
Häufig Frauen. Nein, weiß ich nicht.
Ja, ja, so ein bisschen Schubladen gedacht. Aber genau, es gibt die Vorsichtigeren. Da weißt du genau, okay, da wir laufen jetzt nicht Gefahr, dass wir uns in einem Jahr sehen und der Gegenüber ist extrem braun gebrannt, mega erholt, weil der nur noch im Urlaub war und hat keine Kohle mehr für die Steuern, sondern die sind dann vorsichtig. Von der anderen Seite argumentiert, gut, da liegt die Kohle aber auch doof bei der Bank rum. Ne? Hat möglicherweise, wenn da zu viel liegt, auch noch Verwahrentgelt, wie das ja auch kapp ist. Also das muss man ja so einordnen. Oder sitzt da der Typ, der sagt, ich zahle das Finanzamt so spät wie geht. Ich habe das im Blick und ich weiß auch, dass es irgendwann anfängt beim Finanzamt Zinsen zu kosten. Aber ich mache in der Zeit halt mehr Kohle, als mich das Finanzamt kosten würde, wenn ich überhaupt in den Zinslauf komme. Ne? Also so muss ich mir da angucken, wer sitzt da gegenüber. Ist das der Profi, ist das der Mega-Investor? Der wird da anders dran gehen als der totale Sicherheitsfreak. Ist das Personengesellschafter, wo die Personengesellschaft gar nicht einkommensteuerpflichtig ist, sondern die dahinterstehenden Gesellschafter? Spätestens bei der Gewerbesteueranrechnung, da ist man im Thema, da geht das eben nicht mehr so mal eben über den Daumen. Mhm. Ja, und deswegen ist das, ich glaube, von außen betrachtet sieht das immer so aus, so, ey Jungs, sag mir doch einfach, was die Vorauszahlung ist. Ne? Wie viel Prozent Steuersatz ist das denn? Ja, die Steuer ist progressiv, das wollen die ja nicht hören. Nein, die wollen, was ist die Antwort? Kann man eigentlich nur so in Anführungszeichen blöd juristisch drauf anfangen, kommt auf den Sachverhalt an, da muss man sich mal genau angucken. Aber ich empfinde das, wie an so vielen Stellen den Mandanten am Anfang fragen, ist dir das wichtig? Ja. Wie oft sollen wir das monitoren? Weil wenn wir das nur im September machen, dann können wir Gefahr laufen, dass das und das passiert. Kannst du damit umgehen, dass das nur Näherungswert ist? Weil wenn nicht, dann mache ich das nochmal für dich ein zweites Mal, die fünfte Voraussagen, dann sind wir schon relativ genau dran. Ne? Und dann stelle ich auch den Antrag in einer Rücksprache, mit dem wir beratschlagen, schon mal ein bisschen. Ich prüfe auch nach dem Bescheid, der da rauskommt und setze dich da in Kenntnis. Und das kostet auch Geld.
Ja, das ist wichtig.
Ja, das kostet auch einfach Kohle. Ja. Also löse ich ein Problem für dich? Ist dir das wert? Und bis zu dem Punkt, glaube ich, kommt man oft nicht, weil das einfach nicht kommuniziert wird. Ist das eine Leistung, die da inklu ist? Erwartet auf jeden Fall ja. Ich finde, das kann man auch ein Stück weit aus Mandantensicht erwarten. Wir müssen es dann einpreisen. Ich finde es noch besser, wenn man es offen anspricht und sagt, ist dir das egal? Dann lass es weg, weil die Steuer mindert oder erhöht es am Ende nicht. Das musst du mir sagen, wie du es gerne hättest. Wenn du der Typ Sicherheit bist, gehe ich eine Extraschleife, dann kostet das was mehr. Und du hast die Sicherheit, die du haben willst, ja oder nee?
Ja.
Könnte man es eigentlich angehen. Ich finde.
Gutes Schlusswort.
Ja, ich würde auch einmal zum Verwahrentgelt noch.
Noch ein, ja, stimmt, das ist eben ein bisschen nebenbei gefallen.
Das ist jetzt ja in der letzten Zeit aufgepoppt, wenn Leute wirklich viel Geld auf dem Konto rumliegen haben und die wirklich Kohle dafür bezahlen, dass sie Kohle haben bei den Banken. Also wenn es für ein Finanzamt geparkt ist, käme da auch so eine Idee. Ne? Das ist ja auch jetzt nichts Verwerfliches, so zu denken. Also man kann auch Vorauszahlungen auch mal hoch anpassen.
Ja. So, gut, da kriegst du zwar kein Geld
da drauf. Ja. Ne? Also das ist sicherlich kein schlechter Move. Gerade ne, diese Fälle, die möglicherweise mit so Corona-Hilfen so überflutet wurden, die zum Teil richtig Schotter am Konto jetzt haben, die haben diese Ungewissheit, ob sie es zurückzahlen müssen, ja oder nein. Mhm. Und jetzt drücken die Banken an, wollen für diese Kohle, wo man gar nicht weiß, ob es die eigene ist, sondern Verwahrentgelt haben. Also da könnte das auf ein anderes Konto, Klammer auf, das vom Finanzamt, Klammer zu, dann könnte man das in Teilen damit lösen. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht bei Leuten, die dann not amused waren, weil dann doch irgendwie eine Steuernachzahlung am Ende kam, die mal zu fragen, was wäre euch denn so ein Live-Monitoring wert? Da kamen interessante Antworten raus. Weil technisch wäre das ja eigentlich, im Grunde wäre das ja abzubilden. Mhm. Ich glaube, ich hätte Sorge, dann nur eine Technik drüber laufen zu lassen, weil dann wieder die eine Besonderheit, kann ja nur so funktionieren. Ich nehme ja beispielsweise einen Einkommensteuerfall aus dem Vorjahr, wo ich die Daten habe, match das live mit dem aktuellen Gewinn, rechne es dann in einem Dreisatz hoch oder gewichte es noch nachdem, wie die Jahresentwicklung war. Ich glaube, ich würde da nochmal kurz drauf gucken wollen. Also das jetzt nicht komplett automatisiert durchlaufen lassen. Aber da kam interessant, das war den Leuten echt Geld wert. Also ich habe mal provokativ gefragt, wenn das 100 Euro im Monat ist, für absolute Gewissheit, live, jederzeit einsehbar, mit Änderungsantrag, kam oft tatsächlich ein Ja.
Ja.
Also da hat man gemerkt, da ist schon Druck im Kessel.
Ja, das ist ja das ist ja was, was es im Moment in der Form, als zumindest bei der DATEV noch nicht gibt. Mit DATEV Unternehmen Online kommt ja schon mit Liquiditätskennzahlen und sowas, kommt ja so eine verbesserte Ansicht. LexOffice hat das ja auch, soweit ich das sehe, allerdings nie bezogen auf die Einkommensteuervorauszahlung. Und unser Ansatz ist es ja mit Melia, das tatsächlich aus den aktuellen DATEV-Zahlen heraus hinzubekommen. Allerdings muss man auch immer wieder sagen, das bedeutet, du hast es eben auch leider beiläufig, aber vielleicht nochmal hier exponiert gesagt, immer auf die Zuarbeit des Mandanten und auf den Buchhaltungsstand an. Also wenn wir hier, ich nenne es jetzt mal wöchentlich buchen, das ist natürlich mega aktuell und dann hätten wir auch fast schon live ein Monitoring in Zukunft dann da. Also möglich ist das, aber wir können nur das verarbeiten, was wir bekommen.
Leider ja, ne?
Ja.
Und da würde ich, glaube ich, also wenn das technisch soweit ist, also ich glaube, da rollen jetzt auch wieder alle Leute, die irgendwie in der IT unterwegs sind, mit den Augen, warum es das noch nicht gibt. Die Branche ist halt einfach hinterher. Mhm. Und Kanzleien sind in der Regel jetzt nicht so aufgestellt, dass sie mal eben hier so ein IT-Team Sachen programmieren lassen, die dann vermutlich auch gar nicht so ganz unkomplex sind. Ich glaube, ich würde so ein, wenn das da ist, würde ich den Mandanten fragen, möchtest du Paket A? Ich lasse das da automatisiert drüber laufen. Das ist in allermeisten Fällen genau, ich kann in Sondersituationen nicht verhindern, wenn ich das vollautomatisiert mache, dass irgendwie die, keine Ahnung, Hochzeit in dem Jahr übersehen wird oder die Scheidung vielleicht, wo dann die Steuerlast mal hochgeht, weil es im Vorjahr einfach noch eine Zusammenveranlagung war. Oder hättest du gerne Paket 2, wo ich mir technisch zuarbeiten lasse und dann aber nochmal individuell darauf eingehe, ne? Und dann auch wieder den Mandanten einfach anhören, was ist dein Wunsch? Dann kriegt er das, was er sich wünscht.
Was ist dir wert?
Genau, was ist dir, ja, wie so oft, ne? Ja. Aber wenn man da nicht drüber spricht, weiß man auch nicht, da weiß man nicht nur nicht, was es dem anderen wert ist, sondern überhaupt, ob man das will oder nicht, ne?
Ja.
Da muss man dann, ist halt People's Business. Geht halt nicht alles über App. Aber die können einem gut helfen, um in eine ordentliche individuelle Beratung reinzukommen. Das war jetzt eher so ein Amen, oder?
Das war gut.
Ja. Pfeifen wir ab, die Kirche bimmelt auch hinten ganz gut.
Ja, wunderbar.
Bevor das Mikro wieder runterfällt. Danke, lieber Bernhard.
Ja, ich bedanke mich auch.
Auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.